Lieber Herr, wir preisen dich an diesem Morgen, freuen uns, dass du dich zu deinem Wort stellst, dass du dich offenbarst in deinem Wort und wir immer mehr erkennen dürfen, wie du bist, was du tust. Wir empfangen Trost, Hoffnung und Mut aus dem, wie du in alten Zeiten gehandelt hast, und vertrauen darauf, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. So loben wir dich, Herr, und rühmen dich und bitten dich um deine Hilfe, auch an diesem Morgen, dass du uns unterweist in deinem Wort, auf dass wir gestärkt werden im Glauben, fest werden in der Hoffnung auf dich. Amen. In unserer Bibelkunde-Reihe kommen wir heute zu dem Buch 1. Samuel. Das Buch 1. Samuel gehört vielleicht zu den beliebtesten Büchern des Alten Testaments. In diesem Buch erfahren wir fast wie eine Abenteuergeschichte. Und es ist spannend für zu lesen, wie Gott hier mit seinem Volk und mit Einzelnen handelt und umgeht. Das Buch 1. Samuel, es schließt zeitlich an das Buch der Richter und das Buch Ruth an. Also ist das Buch 1. Samuel folgt sofort der Zeit der Richter. Und tatsächlich, Samuel, nachdem dieses Buch benannt ist, ist der letzte Richter in diesem Sinne. Und er ist maßgeblich daran beteiligt, in Israel ein Königtum aufzurichten. Das erste Buch Samuel lässt sich relativ einfach gliedern nach den Hauptcharakteren, den Hauptpersonen, die darin aufkommen. In den ersten 8 Kapiteln geht es um den Propheten und Richter Samuel. Da erfahren wir im ersten Kapitel seine Geburt und seine Weihung zu der Stiftshütte, eine Weihung zu Gott. Die meisten von euch kennen die Geschichte, dass Hannah, die Mutter von Samuel, unfruchtbar war und darunter litt, dass sie keine Kinder bekommen hat. Und sie wurde sogar beleidigt und verspottet und geärgert von der anderen Zweitnebenfrau, von der anderen Frau Elkanas, ihres Mannes. Aber dann hat Gott ihr Gebet erhört, dass sie in der Stiftshütte gebetet hat und auf wundersame Weise wurde ihr ein Sohn geschenkt, Samuel, und sie weihte ihn für den Tempeldienst an der Stiftshütte. Und das zweite Kapitel, da wird nun ein herrliches Loblied der Hannah dargestellt, wie sehr sie ihr Vertrauen auf Gott Ausdruck gibt, und das wird gegenübergestellt mit der Gottlosigkeit der Söhne Elis, des hohen Priesters in der Zeit. Sie waren Ungläubige, Gottlose. Kapitel 3 ist dann eine bekannte Geschichte von dem kleinen Samuel, wie er von Gott persönlich berufen wird. Er hört Gottes Stimme und bekommt einen Auftrag, etwas weiterzugeben an Eli, eine Gerichtsbotschaft. Und Kapitel 4 bis 6 ist so eine Art kleine Zwischengeschichte. Da geht es um die Bundeslade. Interessante Geschichte, wie die Bundeslade nach einem Sieg der Philister über die Israeliten hinweggeführt wird. Und es sieht so aus, als hätten die Philister über die Israeliten gewonnen und gesiegt. Und plötzlich zeigt Gott seine Macht darin, dass er die Philister demütigt. Und sie geben die Lade zurück aus Angst vor dem mächtigen Gott. Und in Kapitel 7 sehen wir dann, wie Samuel als Richter auftritt vor seinem Volk. Wie er das Volk Israel führt zu einem Sieg gegen die Philister. Der tritt auf als ein weiser, gottesfürchtiger Richter. Und hier sehen wir in diesem Kapitel diese bekannte Stelle, wo er ein Denkmal aufrichtet aus Steinen. Und er nennt es Eben-Eser, Stein der Hilfe. Und sagt, bis hierhin hat Gott uns geholfen. Aber dann schon im Kapitel 8 sehen wir einen Umbruch. Das Volk Israel kommt zu Samuel, ihrem Propheten und Richter, und sagt, wir wollen auch einen König, so wie all die anderen Heidenvölker um uns herum. Es reicht uns nicht einfach mit einem Richter. Es reicht uns nicht, dass Gott uns irgendwie führt und schützt. Wir wollen einen König, der vor uns herzieht, zu dem wir aufschauen können, so wie alle anderen Heidenvölker um uns herum. Und Samuel ist sehr betrübt. Er weiß, das ist eine Rebellion gegen Gott. Und Samuel, was man in diesen ersten 8 Kapiteln sehen kann, Samuel ist ein Mann des Gehorsams. Er liebt Gehorsam. Sein ganzes Leben drückt diesen Wunsch aus nach Gehorsam. Und darum ist er tief betrübt und verletzt über diesen Wunsch nach einem König in Rebellion gegen Gott. Aber Gott sagt, nein, tu das, was sie sagen. Nicht dich haben sie verworfen, mich haben sie verworfen. Gib ihnen, was sie wünschen. Und das ist dann der zweite Teil, die Kapitel 9 bis 15. Hier geht es um Saul, der erste König. Saul, der erste König. In den Kapiteln 9 bis 11 sehen wir, wie Saul zum König gemacht wird. Interessante Geschichte, wie er erst die Esel sucht und so dann irgendwie zu Samuel kommt und der ihn dann salbt zum König. In Kapitel 12 ist dann die große Abschiedsrede von Samuel. Er legt sozusagen sein Amt nieder mit bewegenden Worten, gibt dann nochmal eine Rückschau und sagt, aber eins könnt ihr euch gewiss sein, auch wenn ich mein Amt nicht weiter ausführe, ich werde weiter für euch beten. Und ich werde euch weiter das Wort Gottes weisen. Aber dann sehen wir Kapitel 13 bis 15, Sauls Ungehorsam. Saul ist ein König, er hat sogar anfänglich einige Siege. Gott schenkt ihm Erfolg. Aber in diesen Kapiteln zeigt sich immer wieder, er ist ungehorsam gegen Gott. Das, was Gott ihn durch Samuel beauftragt hat, das tut er nicht. Er hat mehr Furcht vor den Menschen als vor Gott. Und an zwei Stellen ist er absolut ungehorsam, genau gegen das Wort Gottes. Und in Kapitel 14 sehen wir, er ist auch noch töricht. Er hat einen falschen Eifer und bringt so sein ganzes Volk in Gefahr. Saul ist ein Mann des Selbstvertrauens. Und es ist sehr interessant, als er zum König berufen wird, da sieht man, oh, er ist einer, er überragt alle anderen um einen Kopf. Er ist ein großer Mann, ein beeindruckender Mann. So wie sich das Volk es gewünscht hat. Ein Mann, der richtig so ein Heldenaussehen hat. Gerd hat uns in den letzten Predigten in der Richterreihe so einiges über wahre und falsche Helden aufgezeigt. Saul war so ein Held nach Hollywood-Manier. Groß und stark und mit Selbstvertrauen. Aber er war kein Held in Gottes Augen. Er vertraute auf sich selbst. Und dann in den letzten Abschnitt, Kapitel 16 bis 31, da geht es um Sauls Abstieg und Davids Aufstieg. Hier erfahren wir, wie plötzlich David und Saul gegenübergestellt werden. Und schon in Kapitel 15, da sagt der Samuel zu Saul, Gott hat dich als König abgesetzt. Und dann in Kapitel 16 sehen wir tatsächlich auch, wie ein neuer König gesalbt wird. David, ein ganz armer Mann, ein Junge, der die Schafe hütet, selbst seine eigene Familie achtet ihn nicht so richtig für voll. Und den salbt Samuel zum König. Und wir erfahren in Kapitel 17, wie er seinen älteren Brüdern Proviant mitbringen soll, weil sie in die Schlacht gehen gegen die Philister. Und er hört von dem Riesen Goliath, der das Volk Gottes verspottet. Und dieser junge Mann, David, er Vertrauen auf Gott, nimmt die Steinschleuder und besiegt diesen Goliath. Und er kommt auf zum Königshof. Er wird ein Diener des Königs Sauls. Er, der eigentlich schon gesalbt ist, selbst zum König. Aber er überhöht sich nicht, sondern er bleibt treu. In Kapitel 18 bis 20 erfahren wir dann, wie er eine Freundschaft zu dem Sohn von Saul, Jonathan, entwickelt. Eine innige, herzliche Freundschaft, aber eine Feindschaft mit Saul sich entwickelt. Saul wird immer eifersüchtiger gegen diesen erfolgreichen jungen Mann David, aber Jonathan gewinnt ihn lieb und sie vertrauen einander. Aber die Feindschaft mit Saul entwickelt sich so heftig, dass die Kapitel 21 bis 26 davon geprägt sind, dass David vor Saul fliehen muss. Und immer wieder erfahren wir, wie Gott ihn aber auch bewahrt und beschützt vor Saul und seinen Mordanschlägen. In Kapitel 27 bis 30 flieht David dann aber in die Philisterstadt. Er hat Angst vor Saul und sagt, am Ende werde ich doch noch in die Hände von Saul fallen. Ich muss lieber zu den Feinden gehen, wo ich sicherer bin, als unter meinem Gott ihn sündigt gegen sein eigenes Volk. Und im letzten Kapitel, Kapitel 31, erfahren wir dann, wie Saul und Jonathan sterben im Kampf. Und in dem allen sehen wir, David, er ist kein Mann des Selbstvertrauens. David ist ein Mann des Glaubens. Schon als er gegen Goliath auftritt, tritt er nicht auf im Vertrauen auf seine eigene Kraft, sondern er erinnert sich, oh, Gott hat mir geholfen schon gegen die Löwen und gegen die Bären. Und dieser Riese, er verspottet den lebendigen Gott. Das kann ich nicht dulden. Und er tritt gegen Goliath an im Namen des lebendigen Gottes, dem Gott der Heerscharen. Er vertraut nicht auf seine eigene Kraft. Er vertraut auf Gott. Er ist ein Mann des Glaubens, nicht des Selbstvertrauens. Und so entwickelt sich David vielmehr zu einem Helden nach biblischem Maßstab. Jemand, der nicht auf sich selbst vertraut, der in vieler Weise auch seine eigene Schwachheit erkennt, aber die Stärke und Kraft Gottes erfährt. Nun, eine Aufgabe, die wir stellen in Bibelkunde ist, was erfahren wir über das Wesen Gottes in diesem Buch? Was sind so die Hauptmerkmale, die wir erkennen an dem Handeln Gottes? Ihr, die ihr das Buch gelesen habt, was würdet ihr sagen? Was war vielleicht so die markanteste Wesensmerkmal Gottes, das ihr hier in diesem Buch festgestellt habt? James.
Ganz genau.
Ich glaube auch, die Souveränität Gottes ist so greifbar, so spürbar in diesem Buch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt, wo wir die ersten Bücher mal durchgegangen sind, gerade bei diesen Geschichtsbüchern hat man das Gefühl, die Souveränität Gottes, sie ist so, so offensichtlich in den Büchern. Sie ist so beeindruckend klar in all diesen Büchern, in dem Handeln Gottes. Und ich glaube, in der Tat, es ist eine der wichtigsten Dinge, die wir lernen müssen, durch das Wort Gottes, über das Wesen Gottes. Er ist souverän. Er ist völlig erhaben. Er kontrolliert die Geschichte. schon vor vielen tausend Jahren, bis heute und bis in alle Ewigkeit. Gott kontrolliert die Geschichte. Er ist souverän, er hat alle Macht, nichts ist ihm unmöglich. Er ist absolut erhaben. Und es ist interessant, das Loblied der Hanna, das ist ja die Mutter von Samuel, sie hat ein beeindruckendes Lied geschrieben oder gesungen. Und das finden wir im zweiten Kapitel, 1. Samuel 2. Und dieses Lied hat ganz starke Ähnlichkeiten mit dem Loblied der Maria. Etwa 1000 Jahre später singt Maria, die Mutter Jesu, ein ganz ähnliches Lied. Und in Hannas Loblied, da werden drei Aspekte über das Wesen Gottes aufgezeigt. Und diese drei Aspekte, die ziehen sich eigentlich durch das ganze Buch 1. Samuel hindurch. Am Anfang, hier in dem Loblied, wird das schon aufgezeigt. Und das ganze Buch ist eine Art Illustration dieser Wesenseigenschaften Gottes. Wenn wir mal lesen, 1. Samuel 2, die Verse 2 bis 7. Da heißt es, Hanna singt hier, keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner. Und kein Fels ist wie unser Gott. Dann heißt es dann, ein bisschen später, denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten gewogen. In Vers 6, der Herr tötet und macht lebendig, er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Hanna hat ein klares Verständnis von der Souveränität Gottes. Er kann tun, was ihm gefällt. Und er tut auch all das, was ihm wohlgefällt. Und niemand kann ihn wehren. Niemand kann ihn abhalten von seinem Plan. Niemand kann Gott hindern, das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Niemand kann gegen Gott bestehen. Der Herr tötet und macht lebendig. Und vielleicht ist die beste Anschauung für die Souveränität Gottes die Geschichte mit der Bundeslade, die wir in den Kapiteln 4 bis 6 lesen. Israel hat ein falsches Verständnis von Gott. Die Israeliten haben ein falsches Verständnis von der Erhabenheit Gottes. Sie dachten nämlich, mit der Macht Gottes können sie selbst unbesiegbar sein. Sie selbst als Volk wollten durch Gott sozusagen selbst souverän sein, dass niemand ihnen wehren kann. Und sie haben gedacht, ach, wenn wir die Bundeslade nehmen, das ist das Zeichen der Gegenwart des lebendigen Gottes unter seinem Volk, dann können wir das gebrauchen, als ein Garant des Sieges. Wenn wir die Bundeslade dabei haben, dann kann sich niemand gegen uns empören und niemand kann gegen uns siegen. Dann sind wir souverän. Sie wollten Gott instrumentalisieren für ihre Zwecke. Und sie sind am Anfang auch ganz motiviert und ganz begeistert. Sie brechen in lauten Jubelschall aus, als die Bundeslade dann unter die Schlachtreihen der Israeliten kommt, als sie gegen die Philister kämpfen wollen. Und die Philister, die fangen schon an zu zittern und denken, oh, was ist denn da passiert? Aber die Philister besiegen die Israeliten. Ein heftiger Schlag gegen die Israeliten und die Bundeslade wird geraubt von den Philistern. Und das sieht erstmal aus wie eine große Niederlage. Nicht nur der Israeliten gegenüber die Philister, sondern es sieht so aus, ist etwa der Gott der Philister stärker als der Gott Israels? Die Frau des Pinhas, einem der Söhne von Eli, sie bekommt einen Sohn, stirbt dabei und mit letzter Kraft nennt sie ihren Sohn noch Ichabod. Die Herrlichkeit ist gewichen. Die Herrlichkeit ist gewichen. Scheinbar ist alles aus und vorbei. Hat unser Gott verloren? Doch was dann folgt, ist ein beeindruckender Bericht über Gottes Souveränität. Die Herrlichkeit ist aus Israel gewichen, weil sie Gott nicht verstanden haben, weil sie ein falsches Bild hatten von Gott und seiner Erhabenheit. Aber die Herrlichkeit und Souveränität von Gott selbst ist nicht gewichen. Auch nicht, als die Philister die Bundeslade geraubt haben und in den Tempel ihres Gottes Dagon stellen. Was passiert? Die große Statue von Dagon, sie bricht vor der Bundeslade zusammen und fällt in Stücke. Und mehr noch, überall da, wo die Bundeslade hingestellt wird, in der Stadt bricht Pest aus und Krankheit. Und sie leiden an allen möglichen. Und sie merken, in 1. Samuel 5, Vers 7, da sagen die, als die Leute von Aschdod sahen, dass es so zuging, sagten sie, die Lade des Gottes Israels soll nicht bei uns bleiben, denn seine Hand liegt hart auf uns und auf unserem Gott Dagon. Es sieht so aus wie eine Niederlage. Es sieht so aus, als wäre der Gott Israels schwach, als hätte er verloren. Und gerade da zeigt er umso mehr seine Macht, seine Erhabenheit, seine Kontrolle. Und es folgt, dass die Philister die Bundeslade zurückschicken nach Israel mit Gold und Reichtümern. Aber auch das Volk Israel, als sie die Bundeslade wieder empfangen, müssen erkennen, Gott ist ein heiliger Gott. Es gibt einige, die wollen ganz neugierig mal in die Bundeslade schauen. Das sieht man ja nicht alle Tage. Sie werden geschlagen mit dem Tod. Gott ist ein heiliger, ein mächtiger, ein souveräner Gott. Es ist nicht unser Maskottchen, nicht unser Instrument, damit wir selbst Macht bekommen. Er selbst hat Macht. Er ist souverän. Er ist in Kontrolle. Und das ist etwas, was wir in diesem ganzen Buch sehen. Wie James schon gesagt hat, immer wieder sieht man, wie die mächtige Hand Gottes genau im richtigen Zeitpunkt eingreift. Und alles folgt genau seinem Plan. Das zweite Aspekt des Wesens Gottes, den auch Hannah aufzeigt, ist Gottes Vorsehung. Gott führt und leitet in seiner Souveränität alles in seiner Vorsehung. Wir lesen hier in Hannas Lied Verse 8 und 9. Er hebt den Geringen aus, erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Und den Thron der Edlen hören die Säulen der Erde, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Die Füße seiner Frommen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis, denn niemand ist stark durch seine eigene Kraft. In dem ganzen Buch sehen wir Gottes wunderbare Vorsehung. Aus Schmach und Leid und Not heraus schenkt Gott der Hanna einen Sohn, Samuel. Samuel, der ein großer und gehorsamer Richter für das Volk wird. Und hier wird deutlich, das war Gottes Erhörung. Hanna war unfruchtbar, sie betet zu Gott und Gott erhört und in seiner Vorsehung schenkt er ihr einen Sohn, der eine Samuel, Gott hört. Gott hört. Gott greift ein. Gott ist nicht untätig. Manche Leute denken, Gott hat irgendwie mal so ein bisschen die Schöpfung ins Rollen gebracht und dann hat er gesagt, so jetzt. Nee, Gott führt und lenkt und leitet jederzeit, jede Minute, jede Sekunde. Erhält er alles nach seiner Vorsehung. Hannah hat es verstanden. Ihm gehören die Säulen der Erde. Und er behütet seine Frommen. Wir sehen auch so manche Dinge, die, wenn man sie liest, denkt man, ach, das ist ja ein glücklicher Zufall. Ja, der Saul, der jagt da den verloren gegangenen Esel nach und so ganz zufällig kommt da der Richter Samuel vorbei und zufällig weiß der auch schon, dass der Saul kommen wird und hat schon eine Flasche Öl bereit. Wir sehen, oh, Gott lenkt und leitet sogar solche Dinge wie, dass die Esel. Er führt alles nach seinem Plan, nach seinem Ratschluss aus. David, der Junge, geschickt wird von seinem Vater Isai mit Proviant zu seinen Brüdern. Und David marschiert los und er kommt plötzlich ganz zufällig. Kommt er zu einem Zeitpunkt dort an, wo die ganze Heer Israels schlotternd dastehen und Goliath, der Riese, verspottet das Volk Israel. Und David ist der, der den Sieg bringt. Gottes Vorsehung. Er lenkt und leitet alles zusammen. Es ist kein Zufall. Die Geschichte dieser Welt ist kein Zufall. Sondern Gott bewahrt und behütet seine Frommen. Das ist Weltgeschichte. Gott lenkt und leitet alles nach seiner Vorsehung. Vor den Mordanschlägen von Saul. Einmal ist David schon eingekesselt. Was soll jetzt passieren? Wie soll jetzt David aus dieser Situation noch herauskommen? Er ist eingeschlossen, er ist gefangen. Und in dem Moment greifen wieder die Philister an und Saul muss abziehen. In der letzten Sekunde. Gott bewahrt seine Frommen. Das ist, was wir hier sehen in 1. Samuel. Und das ist auch der Grund, warum wir auf Römer 8, Vers 28 vertrauen können. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge mitwirken zum Guten. Weil Gott alles nach seiner Vorsehung lenkt und leitet. Das ist der Grund. Aber in der Vorsehung Gottes, weil er alles kontrolliert, Hannah hat gesungen, die Füße seiner Frommen kommen um in Finsternis. Denn niemand ist stark durch seine eigene Kraft. Manchmal ist das Gericht Gottes, dass er den Menschen das gibt, was sie wünschen. Manchmal richtet Gott in seiner Vorsehung auf die Art und Weise, dass sehen wir hier. Das Volk will einen großen, starken König haben. Und sie wollen nicht auf die Vorsehung Gottes vertrauen, dass Gott ihnen vorangeht, dass Gott sie bewahrt und behütet als seine Frommen. Nein, sie wollen einen großen, schillernden König haben, auf den sie schauen können, der ihnen vorangeht, der ihnen Stärke verleiht. Nicht all den menschlichen Maßgaben, all das, was sie sich gewünscht haben, groß und stark, viel Selbstvertrauen, der auf das hört, was das Volk will, anstatt auf das, was Gott sagt. Und tatsächlich, durch diesen König Saul wird Israel wie die Heidenvölker. An einer Stelle sehen wir, wie durch Saul die Priester Gottes umgebracht werden. Die Priester Gottes werden umgebracht. Und das Volk Israel wird wie die Heidenvölker. Gott gibt Saul einen bösen Geist und er wird verstockt in seinem Herzen. Er hasst den treuen, gläubigen David und richtet viel Unheil an. Und weil er auf seine eigene Kraft vertraut und nicht auf Gott, richtet Gott ihn. In seiner Vorsehung. Und am Ende schweigt Gott. Gott schweigt, so dass Saul zu einer Totenbeschwörerin gehen muss, um irgendwie Weisung zu erhalten. Und Gott lenkt und leitet nach seiner Vorsehung. Die Frommen bewahrt er, doch die Gottlosen. Und das Letzte ist, Hannah, ich lese nochmal Vers 8. Er erhebt den Schmutz, erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Dann heißt es in Vers 10, die mit dem Herrn rechten werden, niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über ihnen donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Der dritte Aspekt, den er regiert, Ja, sie sagt, Gott richtet die Enden der Erde. Das heißt, der Herrscher über alles, nicht nur über Israel, sondern über die ganze Welt. Und er selbst ist allein. Und das ist eine überaus wichtige Einsicht, die Hannah hier hat. In 1. Samuel 8, da fragt man sich, dieses Volk begehrt einen König, aber scheinbar gefällt das ja Gott nicht. Gott sagt zu Samuel, sie haben nicht dich verworfen, sondern sie haben mich verworfen. Also wollte Gott keinen König haben hier? War es schlecht und böse für das Volk Israels, einen König zu haben? Gut, wenn man Saul anschaut, kann man denken, oh ja, das war keine gute Idee. Aber wie ist es denn mit David? War das auch schlecht und böse? Samuel gibt eine sehr wichtige Erklärung. Und zwar 1. Samuel 12, die Verse Rede. Da sagt er, wenn ihr den Herrn fürchtet und ihm dient, auf seine Stimme hört und dem Mund des Herrn nicht widerspenstig seid, und wenn ihr und der König, der über euch regiert, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt, so wird der Herr mit euch sein. Wenn ihr aber nicht auf die Stimme des Herrn hört und dem Mund des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Was wir verstehen müssen ist, Gott ist und bleibt oberster König. Mose singt bereits am Ufer vom Schilfmeer in Exodus 15, Vers 18, der Herr ist König auf immer und ewig. Gott kannst du nicht absetzen als König. Er ist König, er bleibt König, oberster König über alle Welt. Doch Gott, der oberste König, ersetzt Unterregenten ein in dieser Welt. So war es schon bei Adam im Garten Eden. Er sollte als ein Unterregent im Auftrag Gottes über die Erde herrschen. Und so sehen wir das auch bei seinem Bundesvolk. Er setzt sozusagen Vasallkönige ein, die für Einheit, Schutz und Ordnung sorgen sollen im Volk, und zwar im Auftrag Gottes, im Gehorsam gegenüber dem obersten König Gott. Wir wollen einen König haben, damit wir so sind wie die Heidenvölker. Wir wollen anstatt dass Gott über uns herrscht, wollen wir einen König in Rebellion gegen Gott. Wir wollen nicht, dass Gott sagt, was wir zu tun haben, wir wollen einen König, dem wir folgen können. Und das ist eine Rebellion gegen die Königsherrschaft Gottes. Und er war selbst ungehorsam und er führt das Volk Israel zum Ungehorsam. David war ein anderer König, ein König anderer Art. Von ihm bezeugt Samuel in 1. Samuel 13, Vers 14, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Und das ist genau da, dass Gott Arme, Geringe emporhebt und ihm den Thron, er Gott selbst gibt seinem König Macht, verleiht Stärke seinem Gesalbten. Da, wo es in Unterordnung gegenüber Gott, dem höchsten König, geschieht, daran hat er Freude. Und David ist einer, der tatsächlich für Ordnung, für Schutz und für Einheit sorgt. Dieser König sollte auf der Erde das Königtum Gottes bestätigen, bekräftigen, aber nicht in Rebellion dagegen handeln, wie Saul. Das sind drei große Eigenschaften, Wesensmerkmale Gottes, die wir sehen können. Was gibt es für Hinweise auf den Messias? Ein Hinweis auf Christus, den Messias. Ist euch etwas aufgefallen, was eine Art Wegweiser, eine Art Hinweis ist auf den, der kommen wird? Ich habe zwei Dinge. Man kann natürlich sagen, im Grunde grausamer als Samuel, größer als Saul, gottesfürchtiger als David. Jesus ist der vollkommene König. Er ist Gott Mensch geworden und er ist der vollkommene König, der wahre Gesalbte. Die Könige wurden ja gesalbt mit Öl, sehen wir hier besonders eindrücklich, wie Samuel sowohl den Saul als auch David salbt mit Öl. Und der Gesalbte heißt Christus. Christos. Ja? Jesus ist der wahre Gesalbte, der vollkommene König. Er ist es, der sein Volk eint. Und zwar alle Erwählten aus der ganzen Erde. Sie sind sein Volk, seine Herde, die er eint. Das ist ganz interessant. Bei Saul sehen wir noch das Volk Israel. Bei den Richtern sind sie alle irgendwie zerstreut. Da sieht man fast gar keine Einheit. Ganz am Ende nur so eine Art Zwecksgemeinschaft, wo sie die Schmach von Gibea richten müssen. Aber durch Saul sieht man so ein bisschen, dass sie da auch, um den Schutz von dem Volk zu gewährleisten, mehr und mehr eins werden. Aber erst durch David merkt man richtig, hier wird ein Staat zusammen. Hier ist das Volk Israel mit den 12 Stämmen wieder eins. Und so ist auch der vollkommene König Jesus Christus. Er sammelt sein Volk und er verbindet sein Volk zu einer wahren Gemeinschaft durch seinen Geist im Glauben. Und er ist völlig gehorsam, anders als Saul und gehorsamer noch auch als David. Wir sehen schon hier, als er zu den Philistern flieht, aber vor allem dann auch im zweiten Buch Samuel, David war nicht vollkommen. Christus ist vollkommen, vollkommen gehorsam. In Philippa lesen wir, gehorsam bis zum Tod. So sehr unterstellt er sich dem Ratschluss, dem Königtum auch Gottes. Er ist der vollkommene König, der den Weisungen des Vaters folgt. Und er besiegt die Feinde seines Volkes. Und er beschützt die Seinen. Bei David sehen wir, wie so ein gering aussehender junger Mann den Riesen Goliath besiegt. Und manche Leute denken, das ist ein Beispiel für uns, wie wir die Riesen unseres Lebens, die Probleme unseres Lebens bewältigen können. Nee, es ist ein Beispiel dafür, wie Christus den Feind unseres Lebens besiegt. Christus, der Nachfahre Davids, der Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Und zwar in scheinbarer Schwachheit. Und das zweite ist, Jesus ist die vollkommene Bundeslade. Es ist vielleicht einfach ein Bild, aber wir sehen, die Bundeslade war das Zeichen der Gegenwart Gottes, dass der lebendige Gott Gemeinschaft hat mit seinem Volk. Das Zeichen dafür war die Bundeslade. Und in Matthäus greift bei der Geburtsgeschichte, da verweist Matthäus auf die Prophetie von Jesaja und sagt, sein Name wird sein Immanuel, Gott mit uns. Jesus ist Gott mit uns. Das Zeichen, dass Gott mit seinem Volk ist. Der lebendige Gott hat Gemeinschaft mit den Menschen. Gott ist mit uns. Und so wie die Bundeslade hier in 1. Samuel in die Hände der Gottlosen ausgeliefert wird, so wirkte das auch erst wie eine große Niederlage, als Jesus gefangen genommen wurde. Er wurde verurteilt und er wurde in die Hände der Römer, der Gottlosen, ausgeliefert zum Tod. Und sogar die Jünger haben gedacht, oh, jetzt ist alles vorbei, die Herrlichkeit ist gewichen. Jetzt müssen wir irgendwie wieder zusehen, wie wir unseren alten Job wiederbekommen. Die Emmaus-Jünger sind ganz verzagt und denken, ach, wir haben gedacht, er wäre so ein großer Prophet und irgendwie ist doch alles vorbei. Und gerade in diesem Moment, am Sonntagmorgen, Christus steht auf. Und die Wachen der Römer, sie liegen da wie tot, so wie der Gott Dagon vor der Bundeslade. Er beweist seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Souveränität in scheinbarer Schwachheit und dann in einem großen Triumph. Und genauso wie bei der Bundeslade, er kommt mit reichen Gaben. Er bringt uns Erlösung. Kostbarer als Gold und Silber und alle Reichtümer, die die Philister den Israeliten mitgegeben haben. Er erkauft uns durch sein kostbares Blut. Wir haben in diesem Aufgabenzettel auch häufig gesagt, findet doch mal einen Schlüsselvers, der sich lohnt, auch auswendig zu lernen. Gibt es einen Vers, den ihr entdeckt habt in 1. Samuel, wo ihr sagt, oh, das ist ein Vers, der ist so aussagekräftig, der lohnt sich auswendig zu lernen? Hat jemand einen Vers im Kopf? Ich gebe euch, ja, Gerd. Genau. Richtig. Hier sehen wir auch, Samuel war ein Mann des Gehorsams und er muss den Saul unterweisen. Meinst du wirklich, Gott hat mehr Gefallen an dieser äußeren Zeremonie, Schlachtopfer, als nicht vielmehr an Gehorsam, wahrem Glauben, das zu tun, was Gott sagt? Sehr guter Vers, 1. Samuel 15, 22 und 23. Hat der Herr Lust am Brandopfer und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Ein anderer Vers, der auch bekannt ist und sehr, sehr schön. Ich habe schon erwähnt, 1. Samuel 12, 23 und 24. Da, wo Samuel seine Abschiedsrede hält und sein Amt mehr oder weniger niederlegt. Er hat keine wirklich guten Nachfolger. Seine Söhne sind absolut gottlos. Aber er sagt, auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten. Sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Fürchtet nur den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit euren ganzen Herzen, dann seht, wie große Dinge er an euch getan hat. Seht, wie große Dinge er an euch getan hat. Samuel ist eine Art Vorbild für einen, der Fürbitte tut für sein Volk. Und auch von Christus wissen wir, er hört nicht auf, für uns zu bitten. Robert. Ganz genau. Hier geht es um die Wahl, wo Samuel den David salben soll zum König. Und da ist er auch erstmal ein bisschen beeindruckt von der Größe und Statur der älteren Brüder von David. Und Gott sagt ihm hier, 1. Samuel 16, Vers 7, gerade Vers B, Teil B, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Ich habe den Vers über einen Spiegel bei mir im Flur hängen. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Wichtig für uns zu verstehen. Wo ist unser Herz? Äußerlich können wir viel vortäuschen, vorheucheln, aber wie sieht's in unserem Herzen aus? Gut. Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen? James.
Ja. Und dann, bevor ich gerade beende, ich bin aufgeregt vom Bilder.
Ja, ja.
Und ich war nach Hammer und dann, ja, Frau, er sang, er kennt sich Boten aus, dreimal. Und da wir bei Frau die Propheten. Und die Boten fangen an aufzuweisen, das sieht er dreimal.
Ja. Die erste Stelle ist ein Zeichen, oder beide Stellen sind ein Zeichen dafür, Gott ist unter Kontrolle und er lenkt und leitet alles in seiner Vorsehung. Das erste ist ein Zeichen, Gott gibt, ist es, der dem König Macht verleiht. Saul bekommt hier einen Geist, das ist nicht der Heilige Geist, der auch die Christen bewohnt. Es ist ein Geist, dass er befähigt ist, sein Amt auszuführen. Und so bekommt er auch Macht für Erfolge. Später sehen wir aber, er bekommt auch einen bösen Geist von Gott, weil er abgesetzt ist. Und hier sehen wir auch, hier zeigt sich, an dieser Stelle, sie fangen an zu weissagen, aber es ist nicht so, dass sie, dass Saul und die Boten weissagen, indem sie sich Gott unterwerfen, sondern es ist eine Form, wie Gott sie hindert, das zu tun, was sie eigentlich wollen, nämlich David zu ermorden. Und hier zeigt sich, sie können nichts tun aus eigener Kraft. Sie können nicht gegen Gott etwas tun, gegen seinen Plan. Und gerade durch dieses Weissagen wird deutlich, das ist Gott, der hier eingreift, der hier verhindert. Robert.
Ich hätte da eine Frage, die mich so ein bisschen umtreibt, weil das ja Saul ein bisschen charakterisiert als so diesen Hollywood-Star, was man ja manchmal so vielleicht auch ein bisschen den Eindruck hat bei ihm. Und man hat in diesem 10. Kapitel dann ja aber auf der einen Seite Samuel salbt ihn. Da hast du diese wunderbare Zeichen der Souveränität Gottes und Vorseher und er wird gelost. Naja. Aber trifft dann hinterher, eigentlich nachdem er ja schon gesalbt ist,
ja,
den Saul. Aber geschenkt ist. Wie passt das dann in dieses Bild von dem auf sich selbst vertrauen, der eigentlich weiß, ich bin's, aber er versteckt es.
Ich glaube, wir sehen hier eine negative Entwicklung. Am Anfang ist Saul nicht der große Hollywood-Star, sondern er scheint schüchtern hier zu sein. Er versteckt sich bei dem Tross und so weiter. Aber je mehr er in den Fokus rückt, desto mehr wird er zu einem, der auf sich selbst vertraut. Und das sehen wir. 1. Samuel 10 ist eigentlich so ein schönes Bild, wo er noch so demütig ist und sagt, ach, ich will eigentlich gar nicht so jetzt so groß mich darstellen, aber dann sehen wir schon wenige Kapitel später, wo er dann seine ersten Siege hat, da ergreift ihn dieser Ehrgeiz, dieser Eifer, und dann will er niemanden mehr neben sich dulden. Und als dann die Leute anfangen, David mehr zu rühmen als ihn, da ist es bei ihm vorbei. Ich glaube, man sieht einfach hier eine negative Entwicklung, die er macht. Und das ist auch vielleicht eine Art Warnung an uns. Ja, selbst da, wo sich manche Eigenschaften in unserem Herzen noch nicht so ganz groß darstellen, aber gerade da, wo wir plötzlich in eine Position kommen, wo wir im Rampenlicht stehen, wo plötzlich Leute zu uns aufschauen, da ist unser Herz fähig zu all dem Übel, was vorher noch gar nicht so offensichtlich ist. Peter.
Ist ja auch so, dass der Saul, bevor Gott ihn, also das heißt in Kapitel 10, Vers 9, dass Gott ihn ein anderes Herz, das Herz verwandelt, das ist nicht die Wiedergeburt, aber
genau.
Macht aus einem schüchternen, angstvollen Mann einen mutigen Kämpfer. Und als er dann diese Begabung hat, ein mutiger Kämpfer und König zu sein, dann ist ihm
richtig.
Das zu Kopf gestiegen.
Ja, genau. Gerd, du hattest dich?
Ja, ich würde gerne einen Aspekt ergänzen, der für uns, glaube ich, sehr wichtig ist, als Gemeinde. wenn man das Buch einsortiert in die umstehenden Bücher, die davor sind und danach kommen, dann sieht man das besonders deutlich, dass 1. Samuel ein Buch der Reformation ist. Mhm. Es fängt an auf dem absoluten Tiefpunkt, wo der Richter und Ruth dann sehen, ja, und sagt, okay, hier und da gibt es noch einige frommen Familien und es gibt noch die übrigen, den Überrest.
Genau.
Aber im Großen und Ganzen ist es ganz unten. Wir sehen diesen Ehemann, der da zwei Frauen hat und der Streit in seinem Haus ist. Und dann von da an führt aber Gott eine Reformation durch. Das ist ein Aspekt, diese Souveränität, die wir darin sehen. Dass er jetzt anfängt, wo scheinbar keine Hoffnung mehr ist, wirklich zu reformieren. Ich finde es interessant zu sehen, die Reformation ist nicht so gemacht. Ich finde es interessant, dass es über einige Generationen geht und wie Gott es durchführt. Wo fängt es an? Im 1. Samuel-Buch fängt es an bei einer hilflosen, verachteten Frau, die betet. Im Tempel, ja, vor dem Angesicht Gottes, sie betet.
Ja.
Das ist praktisch die erste Generation. Dann kommt der Samuel, das ist die Frucht des Gebetes, der erhört, also die Erhörung des Gebetes, ist auch sein Name. Und da kommt der Schlüsselvers, den du genannt hast, was war seine Aufgabe? Wie hat er sich selber gesehen, wo er sagt, als da der König eingesetzt wird, ich werde nicht aufhören, für euch zu beten und euch zu lehren, den guten und richtigen Weg zu lehren. Ja? Er war eingesetzt als Prophet und als Priester. Letzte Woche hatten wir gehört, was Gott macht, wenn er reformiert ist. Er bringt die Theologie in Ordnung und dann später er bringt noch die Moral in Ordnung. Also das, der Staat praktisch, die Politik, das geschieht dann unter David. Ja, die ganze Geschichte von Saul und David ist ein Hinbringen dahin, dass die Politik, die Moral, das ganze Staatswesen in Ordnung gesetzt wird. Aber vorher kommt das Gebet, vorher kommt die Generation, also Samuel, er macht eigentlich sein Leben lang nichts außer beten und lehren. Was ist Gottes Wort? Nur beten und lehren. Das ist sein Leben und seine Kinder sind nicht treu. Aber er sieht noch und er salbt noch den Mann, den Gott sich erweckt hat, nach seinem Herzen. Er sieht noch diese Hoffnung da drin. Ja, das ist für mich auch so eine Parallele zum Messias. Er sieht nicht die Erfüllung, er stirbt vorher, aber die Hoffnung ist da. Ja. Das ist die Hoffnung auf den Sohn Davids letztendlich, den Christus.
Richtig.
Und so hast du hier einen Weg, wo Gott in seiner Souveränität Gnade gibt, dass das Priestertum reformiert wird. Ein Prophet ist da, er redet wieder. Nach langer Zeit spricht Gott wieder. Und das ist, was bei Samuel geschieht. Ne? Keiner wusste, wie das ist, wenn Gott redet. Der Priester wusste das nicht. Gott redet wieder. Sein Wort wird wieder verkündigt. Und wenn wir uns sehen als solche, die einen Wunsch haben nach Reformation in unserem Land, dann können wir eine Menge aus diesem Buch lernen. Das eine, verachte nicht den Tag der kleinen Dinge, da ist eine Frau, die betet, aber das war der Anfang. Oder da ist ein Samuel und er arbeitet ein Leben lang und am Ende ist kaum was da. Aber es ist Gottes Weg zur Reformation. Und es dauert Generationen über dieses Buch hinaus noch.
Richtig.
Und der letzte Gedanke, wo hört es dann auf? Ich glaube, die Reformation geht bis hin, wo Salomo den Tempel baut und das Priestertum ist eingerichtet und alles ist perfekt. Da wollen wir hin und gleichzeitig hinterher ist wie abgeschnitten, geht es bergab. Also Reformation ist so lange gut, wie wir noch uns reformieren.
Ja, ja.
Das ist weiter arbeiten.
Sehr guter Hinweis, danke. Okay, ganz kurz.
Noch ganz kurz, du hast es schon gesagt, der Hinweis auf Christus, dass Christus der vollkommene König ist.
Ja.
Ich würde noch ergänzen, das hast du ja auch schon angeschnitten, dass er auch der vollkommene Priester und der vollkommene Prophet ist.
Ja.
Und dass ja auch in dem Buch zu sehen ist, dass das Priestertum da so heruntergekommen ist, in 2. Vers 13, wo die
genau.
Opfer missbrauchen. Und auch da ist Christus halt dann das Vollkommene.
Richtig.
Und das Priestertum, man sieht es ja auch dann die Offenbarung, ganz selten, die Name Gottes erloschen. Und Christus ist dann genau das Gegensatz dazu. Er ist die vollkommene Offenbarung Gottes und es ist
sehr
das Licht.
Genau.
Und genauso mit den Propheten. Also auch Christus ist der vollkommene Prophet, der.
Ja.
Wo Gott auch selber sagt, er hat wohlgefallen an ihm. Und da sagen wir uns ja auch, dass Gott wohlgefallen an ihm hat, aber Christus natürlich nochmal mehr. Und auch Samuel wächst ja dann in Erkenntnis und weiß immer mehr vom Gott, dem Vater, und offenbart es dann. Und Christus wird ja dann, wie gesagt, das hast du jetzt gekriegt, dass er alles vom Vater weiß.
Genau. Ja.
Und dort vollkommen ein Prophet ist.
Richtig. Genau. Das ist definitiv, können wir im Grunde durch die ganze Bibel, immer da, wo es um Propheten, um Priester oder um Könige geht, sehen wir immer, es ist ein Hinweis auf Christus. Dieses Buch, 1. Samuel, ist natürlich ein Schwerpunkt, die Einsetzung des Königtums. Deswegen ist das ein besonderer Fokus auch, wenn wir sagen, inwiefern weist dieses Buch auf den Messias. Es gibt andere Bücher, die noch mehr auf das prophetische und noch mehr auf das priesterliche Amt Christi hinweisen. Aber es ist richtig, gerade bei Samuel sehen wir auch diese beiden Aspekte relativ deutlich, wie es hier ein positiver Wechsel gibt und dass eine Hoffnung gibt auf die vollkommene Erfüllung in Christus. Gut, lass uns eine Pause haben und um 11 dann den Gottesdienst beginnen.